Vielleicht gleich am Anfang einige Worte zu Indien. Wir stehen im Augenblick in einer sehr schwierigen Situation. Bei unserer Indienarbeit, der Hauptleiter unserer indischen Arbeit ist verstorben am 18. Januar, Paul Komanapalli, der älteste Bruder der Komanapalli-Brüder. Er hat so die gesamte Außenvertretung der Arbeit in der Hand gehabt, hat das große Trainingszentrum mit mehr als 160 jungen Männern dort in Nasapur aufgebaut und hat ihn der Herr heimgeholt. Er ist seit anderthalb Jahren krank gewesen an Lymphdrüsenkrebs. Indien ist sehr fortschrittlich in der Behandlung. Sie haben bei ihm sogar noch versucht, was bei uns ganz selten gemacht wird, das eigene Rückenmark völlig zu entziehen. Dann war er 4 Wochen in völliger, wie sagt man da, Isolation, damit ja nichts kommt. Das Rückenmark wurde gereinigt und ihm wieder dann hineingegeben, aber das hat nichts mehr genützt. Er hat lang auch geistlich gerungen, er war 55 Jahre alt, und hat dann aber in der letzten Woche seines Lebens wirklich auch inneren Frieden gehabt und ging gern heim. Für uns hinterlässt es eine sehr große Lücke. Die Frage, wie das nun weitergeht und wer die Nachfolge macht, ist völlig offen. Ich selber wollte ja Anfang Januar nach Indien reisen, bin mit meinem Schwager losgeflogen. Auf dem Flughafen in Bombay, nachts um 12:30 hatten mir dann die Beamten den Pass abgenommen. Ich wurde in ein Büro abgeführt und nach 3 Stunden ohne Angabe von Gründen im nächsten Flugzeug wieder zurückgeschickt. Ich wusste nicht, was los war. Mein Schwager ist durchgekommen, wie üblich. Ich hatte auch ein gültiges Visum. Und jetzt muss ich mal etwas zum Lob der Bundesregierung sagen. Ich hatte einen Bekannten, vielleicht kennt ihn jemand, den Wolfgang Baake. Und den habe ich dann angerufen, als der Pfarrer Rückle wieder zurück war, weil ich wollte nichts gefährden, wenn das schon so auf Spitz und Knopf steht, dass wir so beobachtet werden. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, du, kann man da irgendetwas machen? Da sagt er, da kann man was machen. Und hat am gleichen Tag einen Brief an den Bundesaußenminister Fischer geschrieben. Ich habe gedacht, da geht doch nichts. Doch, nach 2 Tagen sind die aktiv geworden. Das Außenministerium hat eine Protestnote überreicht in Indien. Der deutsche Generalkonsul in Indien hat sich eingeschaltet. Die beiden Botschaften in Frankfurt, die indische und die deutsche in Delhi, alle tätig geworden wegen so einem Pfarrerle von Dettingen. Ich war ganz gerührt. Aber da hat sich gezeigt, das war nun so, dass die indische Regierung offiziell von dem gar nichts zur Kenntnis nahm, sondern diese BJP, diese fanatische Hindu-Partei, die den größten Partner in der Regierung stellt, führt eine geheime Liste über unerwünschte Personen. Und da stand ich drauf, deswegen war in meinem Pass auch keinerlei Stempel zurückgewiesen oder irgendetwas, der ist rein und sauber wie vorher. Und inzwischen haben wir auch über einige Kanäle den Brief gelesen oder die Kopie bekommen, was die Hindus dort um das ganze Missionsgebiet in einer Anzeige gegen mich geschrieben haben. Das ist eigentlich eine Ehre, wenn ich so sagen will. Ihre Hauptbegründung hat geheißen, too many conversions, zu viele Bekehrungen. Als letztes Jahr die Evangelisation war, wir haben ja über 1500 Leute anschließend getauft. Nun sind wir dabei, ob das noch möglich ist, diesen Sperrvermerk wegzubekommen. Ich bin da nicht sehr optimistisch, aber die Botschaft hat mir geraten und das Außenministerium, ich soll auf jeden Fall in den nächsten Tagen bzw. Wochen versuchen, noch einmal einzureisen. Sie geben mir alle Schützenhilfe. Jetzt hoffe ich, dass das sich irgendwie so oder so klärt. Es wäre schon wichtig, dass man diese Fragen, die jetzt anstehen, vor Ort ganz direkt bespricht. Da sieht man aber, wie heute die Linien laufen. Und ich denke, dass ich habe dann nachher zu den Brüdern in Indien gesagt am Telefon, ich habe jetzt ein klein bisschen von dem erlebt an Schikane, was ihr als tägliches Brot habt. Die Situation wird schärfer, wird härter und wir Christen, wir kommen in den Gegenwind. Was mir der Reinhold erzählt hat, er war wirklich beeindruckt von dem, was er wieder gesehen hat und wie die Arbeit sich entfaltet. Ich nehme das auch als eine geistliche Ermutigung von Gott her. Wir haben im letzten Jahr bei den Spenden, die wir als Indienwerk bekommen haben, 9,3% mehr bekommen. Eine herrliche Sache. Wir können jetzt einige Projekte, um die es bis jetzt so langsam war, angreifen, besonders den Bau von Kirchen in den Dschungelgemeinden. Noch eine kurze Bemerkung zu dem. Ich wurde am Sonntag, hat jemand zu mir gesagt, weil wir von Dettingen aus unterstützen. Wir haben eine Partnerschaft mit dieser indischen Missionsgemeinde abgeschlossen. Wir unterstützen circa 360 Witwen. Die sind ja ganz außerhalb in Indien. Niemand kümmert sich um sie. Eine Witwe ist völlig rechtlos. Und sie bekommen im Monat 15 Mark. Und dann hat diese Frau zu mir, also von uns, und dann hat diese Frau gesagt, das ist doch nichts, mit dem kann man doch nicht leben. Ich habe es ihr dann vorgerechnet, 15 deutsche Mark, jetzt sind 7,6 Euro, umgerechnet ergeben circa 350 Rupien. Die Rupie in Indien hat die Kaufkraft 1:1 zu uns verglichen. Das heißt, mit 350 Mark, wenn wir jetzt bei Mark bleiben, kann man auch bei uns knapp durchkommen. Und wir stellen Ihnen außerdem jedes Jahr zu Weihnachten einen neuen Sari und eine Decke. Zum Schlafen ist also wirklich möglich, mit geringsten Beträgen Menschen dauerhaft zu helfen. Das muss man einfach wissen. Kam einmal eine Mutter zu mir, ganz verlegen mit ihrer kleinen Tochter. Die hat gehört, ich gehe nach Indien und sie will mir ihr Taschengeld mitgeben, 50 Pfennig. Die Mutter war ganz, das kann man doch nicht, ich geniere mich so. Dann habe ich ihr gesagt, 50 Pfennig umgerechnet in indisches Geld sind 10 Rupien. Und um 10 Rupien kann einer dieser Ärmsten der Armen 5 Kilo Reis kaufen. Das ist doch etwas. Da kann man wirklich helfen. Und das ist etwas, was uns immer wieder auch antreibt und was uns das zeigt, dass wirklich, wenn wir bewusst teilen, kommt ganz viel heraus. Ich bin gespannt, was Gott aus dem allem jetzt machen wird, auch in der persönlichen Situation, und bin sehr zuversichtlich, dass er seinen Willen, seine Wege ebnen wird. Jetzt zu unserem Thema, beten, dass Gott groß wird. Ich lese uns die Verse, um die es heute Abend geht, Matthäus 6, Vers 8 bis 10. Ihr sollt den Heiden nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Richtiges christliches Beten ist nicht selbstverständlich. Das können wir nicht aus uns heraus. Die Jünger kommen einmal zu Jesus, Lukas 11, Vers 1, und sagen zu ihm: Herr, lehre uns beten. Eine ziemlich ungewöhnliche Bitte für gläubige Juden. Der gläubige Jude betet ständig. Der ganze Tag ist eingeteilt in Gebetsabschnitte vom frühen Morgen bis spät in die Nacht. Die Jünger wussten sehr wohl zu beten, aber sie haben bei Jesus gemerkt, christliches Beten ist noch einmal etwas ganz anderes. Jeder Mensch eigentlich trägt in sich diese Anlage, möchte ich fast sagen, zu einem Göttlichen zu rufen. Es gibt vielerlei Formen des Gebets. Wie beten denn die Moslems? Habt ihr alle schon gesehen? Wie beten die? Sie verneigen sich, sie knien nieder, sie legen sich fast platt auf den Boden, sie berühren mit der Stirn die Erde. Was soll das ausdrücken? Unterwerfung. Unterwerfung. Das Beten des Moslems ist zunächst bestimmt durch völlige Unterwerfung unter den allmächtigen Allah. Es kommen dann auch Bitten. Es kommt auch Lob des Allah, aber die Grundform des Betens im Islam ist völlige Unterwerfung. Wie beten die Hindus? Wisst ihr wahrscheinlich nicht so genau. Sie verbeugen sich und sie bringen bei jedem Gebet, es gibt kein Gebet eigentlich ohne Opfergabe. Egal, was sie mitbringen, ob Blumen oder eine Kokosnuss oder Geld oder Reis. Ich bin oft dagestanden und habe ihnen zugeschaut. Und wenn dann so eine ausgemergelte Frau kam, so ein Blatt mit, ein Bananenblatt, und da war Reis drauf und einige andere Früchte, habe ich gedacht, Mensch, Frau, isst doch selber, es täte dir so gut. Und da legt sie es hin vor diese Götzenbilder, und der Bonze, der frisst nachher. Das ist also, Beten ist beim Hindu in der Grundform Beschwichtigung der Götter. Beschwichtigung der Götter, sie ruhig stellen, weil die Götter immer als solche gesehen werden, die ins Leben des Menschen eingreifen, ihn angreifen. Es gibt im Hinduismus nur einen einzigen Gott eigentlich, der so verehrt wird, dass er nicht gefürchtet wird. Das ist der Affengott, der Hanuman, der Glücksgott. Aber dem muss man umso mehr opfern, dass er geneigt ist, mir etwas Gutes zu tun. Unterwerfung, Beschwichtigung, die Naturreligionen beten, ist Beschwörung eigentlich. Kommt aus den tiefen Ängsten. Wie beten denn, was ist der Urgrund des Betens im Judentum? Was ist der Urgrund? Was denkt ihr? Bitte? Aber der Bund ist noch kein Beten. Das Beten des Judentums geschieht im Bund. Aber was ist die Grundform? Was haben Sie gesagt? Danksagung. Man müsste noch einen Schritt weiter gehen. Bitte? Anbetung. Die Grundform des Betens im Judentum ist die Anbetung. Die Anbetung des Allmächtigen, des ewigen Gottes, vor seiner Größe stehen. Darum ist im Judentum die Bitte in dem Sinn eine der am schwächsten ausgeprägten Formen. Anbetung, Ehrerbietung, Lobpreis Gottes. Und das geht sehr schnell in ein Leistungsdenken über. Was ist christliches Beten? Was unterscheidet jetzt das Beten des Jesus-Jüngers von allen anderen Formen des Gebets? Was denkt ihr? Vertrauen. Ich denke, wir könnten es am besten formulieren mit dem, was wir im Konfirmandenunterricht gelernt haben. Was ist das Gebet? Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Sollten wir auswendig lernen, sagen wir es zusammen. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Da liegt der Punkt. Ein Reden des Herzens mit Gott. Was heißt Reden des Herzens? Was soll das ausdrücken? Was meint Luther da? Ehrlichkeit. Ganz persönlich, wenn ich jemand mein Herz öffne, das Intimste, das ist eigentlich das Geschehen der Liebe. Wir könnten sagen, statt Reden des Herzens, das Liebesgebet. Deshalb sagt Jesus, christliches Beten, die Grundform des christlichen Betens gehört wohin? Ins Kämmerlein. Das ist die Grundform, nicht die öffentliche Form, nicht der Gebetskreis, sondern die Grundform christlichen Betens, ein Reden des Herzens, das Zwiegespräch der Liebe. Wenn zwei Verliebte miteinander reden, dann wollen die das auch nicht auf Tonband aufnehmen. Dann stehen die auch nicht hierher, ich hole jetzt nicht meine Frau und wir reden da als Verliebte miteinander und ihr dürft alle teilhaben, das geht euch nichts an. Und so ist christliche Beten. Was zwischen meinem Herrn und mir ist, das Gespräch der Liebe, das geht niemand anderem was an. Dieses persönliche Beten im Kämmerlein ist die Brunnenstube christlichen Betens. Das unterscheidet das. Deshalb heißt es von Jesus, jetzt merkt einmal, wo unterscheidet sich das Beten von Jesus von dem, was wir sonst vom jüdischen Gebet kennen? Er ging allein auf einen Berg und betete. Das war sein Kämmerlein. Und von den Juden heißt es, die da stehen an den Ecken und an den Straßen, und beten, damit sie gesehen werden. Das ist diese Grundform. Bevor wir jetzt weitermachen, dieser Vers 8, der macht einem ja dann schon ein wenig Mühe. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ist ein Beten nicht überflüssig? Ist Beten nicht überflüssig, wenn Gott schon längst weiß, was wir brauchen? Gott will gebeten sein. Wir sind jetzt nur am Bitten. Ist ein bisschen komisch, er will gebeten sein.
Naja, Vater weiß auch, was Kinder will. Und trotzdem wartet er darauf, dass er sagt, bitte.
Da sind wir wahrscheinlich auf der Linie. Gott zwingt seinen Willen niemand auf. Ich denke, das ist wichtig. Das ist wichtig. Er zwingt seinen Willen niemand auf. Er ist immer bereit zu geben, aber er zwingt es nicht auf. Darum sagt Jesus zum Beispiel, wir sollen um den Heiligen Geist bitten. Gott gibt das Lieben gerne, hat alle Hände voll und will geben, aber er zwingt es nicht auf. Du sagst manchmal, ja, warum hilft mir Gott nicht? Warum sieht er das alles nicht in meinem Leben? Willst du auch nehmen? Ehrlich bitten vor ihm. Gott zwingt seinen Willen, Gott zwingt nicht einmal seine Heilsgaben einem Menschen auf, sondern er wartet, bis wir kommen, so wie es die menschlichen Eltern auch machen. Das Zweite, beten ist nicht überflüssig, denn wer anfängt zu beten, der ist auch bereit mitzuarbeiten. Matthäus 9, Vers 38, was steht da? Die Ernte ist groß. Und jetzt sagt Jesus nicht, darum geht ihr hin und schafft mit, sondern bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wer anfängt, wirklich zu beten und zu bitten, wird bereit, für Jesus auch etwas zu tun. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Wir lernen in dem, dass die Bitte nicht immer das Entscheidende ist. Wie heißt es? Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Schlage euch ein Experiment vor. Bis nächsten Dienstag, ab heute, lasst einmal bewusst in eurem persönlichen Beten alle Bitten weg. Bei manchen wird es dann ganz kurz. Aber lasst einmal für euch alle Bitten weg. Ich würde sagen, auch die Fürbitte. Alle Arten von Bitten. Dass wir uns einmal wieder auf das konzentrieren, auf die Anbetung, auf das Lob, auf den Dank. Ich schätze, auch wenn ich mich selber immer wieder das anschaue, dass 80% meines Gebets aus Bitten und Fürbitten bestehen. Fürbitten sind sehr, sehr wichtig, sehr gut, aber es kommt immer und immer wieder der Dank und die Anbetung und das Lob Gottes zu kurz. Das muss man einüben. Beten ist nicht selbstverständlich, loben ganz gewiss nicht. Beten ist deshalb, und jetzt gehen wir weiter an unserem vorherigen Gedanken, wenn es ein Reden des Herzens mit Gott ist, dass ich ins Herz Gottes vordringe. Und das Herz ist eigentlich biblisch gesehen der Sitz des Willens. Beten heißt, ist jetzt ein ganz wichtiger Satz, nicht, dass ich meinen Willen Gott aufzwinge, sondern dass ich mich hineinbete in Gottes Willen. Das ist ein großer Unterschied. Nicht, dass ich meinen Willen Gott aufzwingen will, sondern dass ich erkenne, was Gottes Wille ist. Das lehrt uns Jesus im Vaterunser. Darum die ersten drei Bitten. Darum so geballt am Anfang, dass Gott groß wird, dass er der Entscheidende ist, dass er der Überragende ist. Zur Ältester hat diese Woche Griechischprüfung gemacht. War für ihn kitzlig. Der Jüngste hat gefragt, ja, soll ich jetzt beten, dass er durchkommt? Natürlich dürfen wir das. Herr, hilf ihm, dass er die Prüfung besteht. Ich sollte aber dazu setzen, Herr, gib ihm dieses Ergebnis, das für seinen Lebensweg das Weiterbringende ist. Ich weiß doch gar nicht, ob das nun alles so, wie ich es gern hätte. Natürlich will ich, dass er durch die Prüfung kommt. Aber wenn das dann heißt, dass er weiter Theologie studiert und dass er dann irgendwann einmal vielleicht in seinem Studium oder später in seinem Dienst nicht mehr brauchbar ist, wäre das schrecklich. Das wäre schrecklich. Sondern dass er auch durch diese Prüfung, wie der Herr es macht, hineinfindet in den Lebensweg, den Gott für ihn bereitet hat. Das ist wichtig. Beten heißt hineinfinden, hineinbeten in den Willen Gottes. Gerade weil es das Gespräch der Liebe ist. Die Liebe will, was der andere will. Darum sagt Jesus, ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters. Und den zeigt er uns. Das Vaterunser ist tatsächlich ein Lehrgebet. Da kann ich lernen, was Beten, christliches Beten beinhaltet, was christliches Beten ausmacht. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr betet, dann betet so. Das Vaterunser hat einen regelmäßigen, nicht mechanischen, aber einen regelmäßigen Ort, auch in unserem persönlichen Beten. Weil es das Gebet ist, wo wir am besten von Jesus gelehrt beten lernen. Was das heißt. Erstens die Anrede. Vater. Schon ein Blick in eine Konkordanz zeigt ein erstaunliches Ergebnis. Was ist eine Konkordanz? Nachschlagewerk, was kann man da nachschlagen? Da ist fast jedes einzelne Wort der Bibel ist da aufgelistet, wo es steht. Kann man also sehr schnell, wenn man eine Bibelstelle im Kopf hat und weiß nur noch, da steht auch ein Auch drin. Das ist ein bisschen schwierig. Der Konkordanz, da gibt es auch, das gibt es ein paar hundert Mal. Es gibt Konkordanzen, da kommt und auch drin. Aber da sucht man lange. Da sucht man lange. Aber zum Beispiel, wenn ich weiß, da steht doch irgendetwas von Bruder oder so, dann kann ich das sehr schnell finden. Wenn man in die Konkordanz hineinschaut, macht man die erstaunliche Entdeckung, dass im Alten Testament der Vatername nur, jetzt was schätzt ihr, wie oft?
20 Mal.
Zwischen 10 und 20, 18 Mal vorkommt. 18 Mal. Im Neuen Testament mehr als 300 Mal. Das hat ja einen Grund. Die erste Stelle, wo der Vatername vorkommt, ohne dass er genannt ist, 2. Mose 4, Vers 22. Schlagt's mal auf. Und dann die anderen, 5. Mose 32, Vers 6. Das ist die erste Stelle, wo der Vater direkt kommt. Erstens 2. Mose 4, Vers 22. Bitte laut lesen. Du sollst zu dem Pharao sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Wer ist denn Gott? Der Vater. Der Name wird noch nicht ausgesprochen, aber die Beziehung wird hergestellt. 5. Mose 32, Vers 6. Ist er nicht dein Vater? Da kommt es zum ersten Mal. Mose am Schluss seines Lebens, als er Israel anspricht. Ist er nicht dein Vater? Das hebräische Wort Vater heißt auf Deutsch wörtlich übersetzt aufbrechende Knospe. Das, was man jetzt in diesen Wochen dann wieder erlebt, wenn es nicht noch mal kalt wird. Jetzt treibt es wieder. Es brechen die Knospen auf. Vater meint also, er ist der, der wachsen lässt, der Versorger. Wenn Knospen aufbrechen, dann heißt es, kommen Blätter, es kommen dann Blüten, es kommt Frucht. Das Vatersein Gottes wird im Alten Testament zunächst von dem verstanden, er ist mein Versorger. Er ist der Schöpfer und Erhalter. Das ist noch keine Liebesverbindung, aber eine Lebensverbindung. Das ist schon viel. Wenn jemand sagt, ohne Gott kann ich nicht leben, Jesus sagt es auch, auch in der Bergpredigt. Was sagt er zum Beispiel über unser Leben? Er nimmt Stellung zum Problem oder Zum Frage des Joggens im Fitnessstudio. Was sagt ihr da dazu? Das wisst ihr? Niemand ist unter euch, der seinem Leben auch nur eine Elle zusetzen kann, ob er gleich, und jetzt kommt Joggen ins Fitnessstudio, viel darum sorget. Das ist keine schicksalhafte Ergebung. Auf der anderen Seite sagt der Paulus, wartet des Leibes, doch nicht so, dass ihr ihm verfallet. Heute sind viele ihrem Leib verfallen und setzen ungeheure Energie drein, dass sie die Idealfigur haben, wenigstens für eine Weile. Aber das ist schon viel, wenn ein Mensch das in seinem Leben ganz grundsätzlich sagt, ohne Gott kann ich nicht leben. Er erhält mich, er versorgt mich, er gibt mir die Kraft. Jesus geht sogar noch weiter und da führt er in die Liebesverbindung. Es wird kein Haar von eurem Haupte fallen ohne den Willen Gottes. So gewaltig, so umfassend hat er uns im Blick. Aber Vater, Israel versteht Gott und sieht Gott zunächst als den, der es am Leben erhält. Und jetzt geht es ums äußere Leben. Das muss man schon vom Land her verstehen. Das Israelland ist wohl eines der Länder der Erde mit am wenigsten Wasser. Wo sind die Hauptwasserquellen vom Israelland? Bitte? Auf dem Golan entspringen die. Der See Genezareth wird von diesen Quellen gespeist, von den Golanzuflüssen, die Quellen dort oben, Banyas. Aber was habe ich gesagt? Vom Hermon, ja. Hermongebirge. Banyas, ich habe noch selten so eine starke sprudelnde Quelle gesehen, wie dort oben in deinen Banyas. Aber das reicht natürlich nicht aus für ein ganzes, großes Land, wo 3/4 des Landes, man muss sagen, Wüste sind. Woher bekommt Israel sein Wasser? Eine der entscheidenden Wasserquellen ist der Tau des Hermon. Jeden Morgen sind die umliegenden Gebiete, das treibt es oft hinunter, bis nach dem Negev durch ganz feine Tautropfen bedeckt. Das hängt mit den aufsteigenden Wolken zusammen, die dort am Hermon, dem höchsten Berg, abkühlen und dann runterfallen. Wer mal in Israel war, der weiß, dass 3/4 des Jahres das ein Wunder ist, wenn man Wolken am Himmel sieht. Wer aber früh genug aufsteht, der sieht Wolken. Es gibt eine 3/4 Stunde ungefähr, wo ganz kurz Wolken vom Hermon runter übers Land ziehen und das sind die Tauwolken. Das ist die eine Wasserquelle. Und dann noch eine zweite. Wo bekommt Israel noch sein Wasser her? Das hat es wenig. Das ist vom Regen. Der Jordan, der See Genezareth, das sind alles die Quellen von Banyas. Dort oben, die Hermon-Zuflüsse. Die zweite unverzichtbare Wasserquelle für Israel ist der Regen. Müsst ihr mal, schaut in die Konkordanz, ich habe es jetzt nicht gemacht, wie oft das Stichwort Regen kommt. Da muss man dazu rechnen, Frühregen und Spätregen. Das kommt ganz arg oft im Alten Testament, weil Israel lebt, das Jordanwasser, Genezareth, würde nie und nimmer ausreichen. Schon damals nicht, ohne Industrie und ohne alles, um das Land am Leben zu erhalten. Wenn nicht der Regen zur rechten Zeit kommt. Zwar jetzt in den letzten, wie hat er gesagt, 7 Jahren. In den letzten sechs Jahren immer zu wenig Regen. Wie hilft sich Israel heute? Das muss man auch wissen. Meerwasser Israel ist das Land auf der Erde, das dieses Verfahren perfektioniert hat. Aber es ist viel zu teuer. Ein einziger Liter Wasser aus Meerentsalzungsanlagen gewonnen, kostet 3 €. Das kannst du nicht verzahlen. Da trinke ich lieber einen Mai. Und die haben alles versucht, um dieses Verfahren irgendwie wirklich billig zu machen, aber es geht nicht. Es geht nicht, die Mittel, die man braucht, sie können es ohne weiteres, aber es ist unwahrscheinlich teuer. Es würde das Land ruinieren. Sie haben eine ganz andere Quelle gefunden. Bitte? Tröpfchenbewässerung, das heißt, sie gehen sehr sparsam mit dem Wasser um, aber wo sie es herbekommen? Jeden Tag sind mindestens 2 große Tanker, die in Haifa Wasser bringen. Wo kommen die her? Aus der Türkei, ist auch eine seltsame Konstellation.
Ja, aber das Wasser in der Türkei wird auch entsalzen.
Nee.
Doch, natürlich. Ja, du auch welche, das ist in der Türkei. Das haben die ja nachgezählt. Die wird auch entsalzen.
Die haben dort oben in ihren Gebirgen riesige Stauseen. Da läuft eine Pipeline bis an den Hafen runter. Dort nehmen sie die Tanker. Ach, vielleicht entsalzen die auch, weil es wenig drin hat. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall die Konstellation. Israel bekommt den wichtigsten Anteil seines Wasserhaushaltes aus der Türkei heute. Da sind sie sehr abhängig. Da ist dieses Vertrauen, dass der Herr Spätregen und Frühregen zur rechten Zeit gibt, noch nicht wieder da.
Es gibt ja sogar die Flugzeuge, die jeden Tag hinfliegen mit Rabbiner und da oben wird, also das ist ein Flugzeug, umgebaut in eine Synagoge. Ja, und die steigen also in Luft und beten dann Gott um das Spät- und Frühregen. Jeden Tag.
Weil das ein gewaltiges Problem war in den letzten 6 Jahren. Als wir jetzt im Oktober in Israel waren, Ende Oktober, wir haben ja eine Solidaritätsreise gemacht. Und dann, als wir nach Jerusalem kamen und früh morgens aus dem Hotel, um unseren Tag zu beginnen, hat es geregnet. Was runterkommt, wir Deutschen sagen, hat die Schmoll schade, jetzt haben wir Urlaub. Und jetzt regnet es. Und unser Reiseführer hat gesagt, heute ist ein Glückstag. Heute ist ein Glückstag, heute regnet es. Schön. Gott erhält. Darum setzt er, ich sage es so ganz direkt, darum bringt er sein Volk in dieses Land, wo Milch und Honig fließt. Aber die Voraussetzung für Milch und Honig ist, es zur rechten Zeit regnet. Israel musste nicht nur in der Wüste lernen, dass es ganz von Gott versorgt wird, sondern Israel lebt so in seinem Land. Lebt so in seinem Land. Es könnte nicht überleben, wenn es nicht durch den Regen versorgt wird. Das muss es täglich erfahren. Dass wir das für uns begreifen. Wir haben so viel Sicherungen, unheimlich viele Sicherungen, dass wir das für uns begreifen, dass ich heute Morgen aufstehen konnte, einigermaßen gesund bin, reden kann, hören kann, sehen kann, gehen kann. So danke ich nicht der württembergischen Versicherung. Weil die tritt erst ein, wenn ich nicht mehr kann. Es gibt nichts Schlimmeres wie eine Versicherung. Weil wenn die zahlt, dann ist schon aus. Sondern das verdanke ich Gott. Verdanke ich Gott. Dass er mein Leben erhält. In dieser Nacht so väterlich bedecket und aus dem Schlaf mich fröhlich auferwecket, lobe den Herrn. Das müsste eigentlich für jeden von uns der Morgenvers sein. Dass wir so in den Tag gehen. Er ist der Versorger. Das ist die Anrede, Vater. Das ist schon sehr, sehr viel. Wenn Menschen das für ihr Leben begreifen, ich verdanke alles. ihm, er versorgt mich. Ein zweites bei dieser Anrede, Vater. Wie hängen denn Vater und Kinder zusammen? Was heißt das? Wie sagt der Schwabe, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Biologisch, das heißt, wir sind Art von Art. Wir sagen manche, du gleichst immer mehr deinem Vater. Ich empfinde es jetzt als Auszeichnung, weil ich meinen Vater immer verehrt habe. Aber manche empfinden das vielleicht nicht als Auszeichnung. Das heißt, man sieht schon an der äußeren Art, von der Stimme her sogar, in viele Einzelheiten, das ist Art von Art. Wir wollen jetzt die Mutter nicht ausschließen, deswegen sagen wir Eltern. Das wechselt ja auch im Lauf eines Lebens. Am Anfang, wenn Sie in den Kinderwagen schauen, dann heißt es immer, ganz der Vater. Später dann, das ist rausgeschnitten, Mutter. Also das kann jeder sehen, wie er will, aber deutlich ist auf jeden Fall, es ist Art von Art. Wenn Gott unser Vater ist, dann heißt das, wir sind Art von Art. Das ist eine gewaltige Aussage. Das ist eine gewaltige Aussage. Stimmt die so allgemein? Kann man das so sagen? Ha! Das ist die erste Linie. Beim Schöpfungsbericht, Gott schuf den Menschen sich zum Bilde Gottes schuf er ihn. Die beiden Begriffe, das eine heißt tatsächlich, also wenn wir es modern übersetzen, nach seiner Art. Und das zweite, als seinen Handlungsbevollmächtigten. Das sind zwei verschiedene Worte. Sind wir das noch, der Mensch? Eigentlich nicht, gar nicht mehr. Die Sünde ist der Leute Verderben. Die Gottesart ist Ewigkeit. Die menschliche Art nach dem Sündenfall ist, was? Vergänglichkeit. Das kann man gar nicht mehr vergleichen. Das kann man nicht mehr vergleichen. Wir Menschen sind nicht einmal mehr fähig, wir sind nicht einmal mehr fähig, uns vorzustellen, was das heißt, ewig zu sein. Könntet ihr euch vorstellen, 969 Jahre alt zu werden wie der Methusalem, mit alle denen Zipperle, die ab 50 schon kommen? 969 Jahre. Ich habe das mal in der Schule gesagt. Dann hat der Kerl gesagt, das will ich. Das will ich. Dann hat der Mädel neben ihm gesagt, na wärst aber arg runzelig. Wir können uns nicht vorstellen, was das heißt, ewig zu sein. Ewig zu sein heißt nämlich nicht zu altern. Heißt nicht zu altern. Der Tod ist ausgeschaltet. Altern ist langsames Sterben. Ewig sein, ich weiß nicht, wie alt der Adam im Paradies war. Der hat kein Alter gehabt, der ist ja auch nicht als Baby auf die Welt gekommen. Ich nehme an, als Gott ihn aus dem Erdenklumpen gemacht hat, stand er nachher da so als vergleichbar ein 58-jähriger Mann. Ja, so alt bin ich. Adam hatte kein Alter. Er hatte auch keinen Geburtstag. Da gab es in dem Sinn keine Zeit für ihn. Des Tages, wo du isst von der Frucht, musst du des Todes sterben. Jetzt kommt eine völlig neue Qualität hinein. Und das kann man nicht mehr vergleichen. Das heißt, von dieser Seite her sind wir Menschen nicht mehr Art von Art. Darum wird im Alten Testament es auch ganz selten gebraucht. Und wenn es gebraucht wird, ist es nicht das, jetzt sage ich einmal, biologische Verhältnis, sondern das Versorgerverhältnis. Aber gegenüber Israel blitzt das schon auf. Was tut Gott mit Israel? Er hat dieses Volk auserwählt. Das heißt, in besonderer Weise zu seinem Eigentum gemacht. Und darum kann Mose sagen, das ist nicht mein erstgezeugter Sohn, sondern was sagt er? Wie hat es geheißen? Nein, auch nicht Erstgeborener. Nein, was steht in 2. Mose? Wir haben es gelesen. Nein? Lest es nochmal. 2. Mose 4, Vers 22. Was steht dort? Was? Ah, ihr saget Sache. Israel ist mein erstgeborener Sohn. So übersetzt Luther, jetzt habe ich es andere gehört, das heißt eigentlich sein Ersterwählter. Aber es bleibt sich im Grund gleich. In Israel deutet sich an, was Jesus zu dem Nikodemus sagt. Was sagt er zu ihm? Wie werde ich Art von Art, wie komme ich ins Reich Gottes? Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Art von Art, das heißt gezeugt, das heißt erwählt. Ich kann mich nicht selber zum Kind machen, das geht nicht. Sondern ein Kind wird gezeugt. Und das tut Gott. Johannes 3, Vers 5 haben wir gehört. Ihr müsstet von Neuem geboren werden. Jetzt, wie geschieht diese Geburt? Johannes 1, 12 und 13. Wer liest? Jetzt.
Welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren oder von Gott gezeugt
sind. Dazu 1. Petrus 1, Vers 23. Was steht da? 1. Petrus 1, 23.
Als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort, das da ewig nicht bleibt.
So, jetzt haben wir den Zusammenhang. So wird ein sterblicher, vergänglicher, sündiger Mensch zum Kind Gottes, dass er wiedergeboren wird durch das lebendige Wort nach Gottes Willen. Wir können das auch abkürzen und sagen, dadurch, dass er glaubt. Aber das ist nicht sein Werk, das wird schon deutlich. Wiedergeboren nach dem Willen Gottes durch das Wort Gottes. Das sind ganz wichtige Sätze. Das Mittel zur Wiedergeburt. Und die Bibel ist da ganz nüchtern, so wie zu einer Zeugung männlicher Samen und die Eizelle gehört, so gehören zur geistlichen Geburt der Same des Wortes. Wie heißt es in Römer 10, Vers 17? Die Stelle muss man auswendig können, die kann man nicht nachschlagen. Was steht dort? Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Christi. So geschieht Bekehrung, so geschieht Wiedergeburt, dass Gottes Wort weitergesagt wird, verkündigt wird. Konsequenz daraus, wenn wir jetzt hören, dass Jesus sagt, dann betet ihr, meine Jünger, so, Vater unser, eigentlich kann nur der Wiedergeborene mit Recht Vater sagen. Nur der Wiedergeborene kann mit Recht Vater sagen.
Warum wird dann in unseren Kirchen das Gebet kaputt gebeten? Weil jeder betet.
Fragst du mich? Wir bitten darum und wirken daran, dass die, die in die Gemeinde kommen, auch Wiedergeborene sind. Und mit denen beten wir zusammen bewusst das Vaterunser. Dass aber auch andere dabei sind, die das unbewusst tun, das ist so. Aber deswegen machen wir es uns bewusst. Das wäre so, wie wenn ich jetzt zu Manfred hingehe und sage, Papa, na der, der mich groß angucke, der sagt, ein bisschen komisch ist das schon. Weil er ist nicht mein Vater. Ist nicht mein Vater. Wer einfach so daherplappert, Vater unser im Himmel, redet Gott an, ohne dass er Kind ist. Sollen wir ihm bewusst machen. Na, kann er es wenigstens. Das ist wichtig. Jawohl. Das muss man den Leuten sagen. Das muss man sagen. Hört einmal, das Vaterunser ist kein selbstverständliches Gebet, sondern wenn ihr Christen betet, dann betet so. Ihr dürft das sagen. Paulus sagt sogar später, wir dürfen jetzt wie sagen? Abba. Das wird auf Deutsch übersetzt, wenn wir die Form treffen wollten, sogar Papi heißen. Die vertrauteste Anrede. Wir dürfen Abba, lieber Vater, sagen. Darum heißt es auch, ich habe die Stelle lang überhaupt nicht verstanden, als der, wer ist es, der Philippus, als er geschickt wird zu dem Paulus nach der Bekehrung vor Damaskus und er sagt, da gehe ich nicht hin. Das ist doch ein Christenverfolger. Und dann sagt der Herr zu ihm, siehe er, betet. Das ist jetzt ein Wiedergeborener. Jetzt betet er als Christ. Das ist was ganz anderes. Letzter Gedanke zu dieser Anrede. Der Vater hat natürlich ein Erziehungsrecht. Der Vater hat ein Erziehungsrecht. Hebräer 12, Vers 6. Was steht dort? Wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr es aufschlagen. Heute Abend muss man viel Bibel aufschlagen. Das Gleiche steht in Sprüche 3, Vers 12. Mal sehen, welche Stelle zuerst da ist. Jetzt, wer hat's? Gut, es reicht. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Er erzieht. Das tut ein Vater an seinen Kindern. Erziehen heißt eigentlich zu einer Persönlichkeit machen. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, den erzieht er. Und Erziehung ist etwas, was Kindern oft nicht so gefällt. Jetzt seh einmal alle diese Dinge in deinem Leben als Christ, als Wiedergeborener. Unter diesem entscheidenden, wichtigen Satz. Dir misslingt in deinem Beruf manches. Brauchst nicht fragen, bin ich da schuld oder so, das ist nicht die erste Frage. Wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Gott ist nicht der, der straft, sondern Gott ist der, der erzieht. Es ist aufgegangen in der Vorbereitung noch einmal zu den Bibelstunden. Wir behandeln gerade die Psalmen. Psalm 139, ein herrlicher Psalm. Wenn ihr diese kommende Woche nicht bittet, dann lest immer wieder Psalm 139. Das ist ein Dankpsalm, ein Lobpsalm, ein Anbetungspsalm. Da heißt es in Vers 24, siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Dieses Wort im Hebräischen, böser Weg, heißt eigentlich ganz wörtlich ein Weg der dich zum Weinen bringt. Denkt einmal. Ein Weg, der dich zum Weinen bringt. Leite mich auf ewigem Wege, bring mich zurück. Gott straft mich, Gott weint, wo wir falsche Wege gehen. Deshalb, es ist ein ungeheures Vorrecht, dass wir zu Gott als Kinder Vater sagen dürfen. Wir haben nicht nur eine Lebensverbindung, dass er uns versorgt, sondern wir haben eine Liebesverbindung, dass er unser Leben zur Entfaltung bringt, dass er unser Leben zur Reife bringt, dass er uns zur Persönlichkeit machen will. Das tut die Liebe. Wie heißt es, bei der Pflege sagt man oft so, satt und sauber Pflege. Das reicht doch. Wenn jemand gefüttert ist und gewickelt und wieder frisch im Bett liegt, ist in Ordnung. Satt und sauber, nein, das reicht nicht. Sondern es braucht die persönliche Zuwendung. Das ist unsere ungeheure Zusage vom Vater, unser Herr. So ist Gott zu dir. Das darfst du zu ihm sagen. Das darfst du ihm zutrauen. Und das darfst du erleben. So, jetzt machen wir eine Pause und machen um 3:15 weiter. Beten, dass Gott groß wird. Deshalb lehrt uns Jesus im Vater unser als erste Bitte zu beten, geheiligt werde dein Name. Dass Gott groß wird. Heiligen heißt eigentlich aussondern. Feststellen, etwas, jemand ist ganz anders. Gott ist der ganz andere. Denn niemand von uns Menschen fassen oder begreifen oder ausmessen kann. Er ist wirklich der ganz andere. Das ist etwas, das wir nicht vorschnell urteilen über die Religionen. Das haben der Islam in ganz besonderer Weise begriffen und betont. Allah ist der völlig andere. Der völlig ferne. Es ist längst nicht der gleiche Gott wie der biblische Gott. Aber diesen Gedanken, dass Gott von völlig anderer Art ist, der ganz andere, der ist im Islam stark betont. Das lehrt uns Jesus hier. Geheiligt werde dein Name. Du bist der ganz andere. Es gibt eine ganz wichtige Stelle schon im Alten Testament, wo dieses völlig Anderssein herauskommt. Mose. Der einzige in der ganzen Bibel, von dem es heißt, Gott redete mit ihm wie mit einem Freunde. Ganz eng. Wo kommt das Wort Freund wieder? Ihr seid meine Freunde, da kommt es wieder. So eng wie Mose mit Gott war, sind wir mit unserem Herrn Jesus. Mose sagt, lass mich dein Angesicht schauen. Ich will dich sehen. Das ist das Mindeste unter Freunden. Schlagt auf die Antwort Gottes, 2. Mose 33, Vers 20. Zweiten Mose 33, Vers 20.
Und sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.
Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn dann müsstest du vergehen. Israel fasst das einmal in ein Bild von wie Feuer und Reisig. Und was geschieht, wenn Feuer und Reisig zusammenkommen? Reisig verbrennt. So ist es, wenn Gott und der sündige Mensch zusammenkommen. Er muss vergehen. Der Jesaja sieht nur den Saum seines Kleides. Und was sagt er? Weh mir, ich muss vergehen. Da wird diese völlig Andersartigkeit Gottes betont. Wir haben uns so schnell dran gewöhnt an den lieben Gott. Und wir machen ihn so schnell uns gleich. Gott ist der völlig andere. Das hat die Konsequenz, wenn wir beten, geheiligt werde dein Name. Herr, du bist Für uns unfassbar, völlig anders. Wir können nur staunen. Wir können dich nur anstaunen. Das Gebet ist ein Staunen des Herzens gegenüber Gott. Wer nicht mehr staunen kann, da wird es sehr fad und sehr gewöhnlich. Staunen drüber, dass du, der ewige, allmächtige, der völlig andere, dass du dich uns doch so zeigst, so begegnest, dass wir das, was für uns ewigkeitswichtig ist, fassen können. Und das heißt der Name Gottes. Gott hat einen Namen, wie heißt er denn? Jahwe. Jahwe. Eigentlich ganz wörtlich, da wird es anders sein, betont, ich bin der ich bin. Und da kommt keiner hin. Da kommt keiner hin. Ich bin der ich bin. Man könnte auch vom Hebräischen übersetzen, ich bin für dich. Der Gottesname. Wie heißt denn der neutestamentliche Gott? Der hat einen Erdennamen. Wie heißt der irdisch, dieser Jesus? Was ist sein Name, wenn im Pass eingetragen werden müsste? Nö. Es wird kein Bürgermeisteramt akzeptieren als irdischer Name. Jesus, ja, weiter. Christus wäre schon ein Titel. Weiter von Nazareth. Das ist der volle Name. Jesus, Josef, Sohn von Nazareth. So war er kenntlich. Und der irdische, das ist der irdische Name und der himmlische Name. Jesus Christus, Gottes Sohn. Gott hat einen Namen. Und da wird diese völlig Andersartigkeit auch in Jesus Christus, der Auserwählte, der Gesalbte, der einzig geborene, ewig geborene Sohn des Vaters betont. Das ist die erste Konsequenz. Dein Name werde geheiligt, dass wir bewahrt werden davor, dass wir meinen, wir könnten Gott in allem fassen, verstehen, erkennen. Wir hätten ihn, wir haben ihn nicht. Er hat uns. Es gibt sehr viele Fragen, die können wir auch als gestandene Christen mit aller Bibelkenntnis nicht beantworten. Da gehören so einfache Fragen dazu, woher kommt das Böse? Kann man ins Grübeln kommen? Wir finden keine endgültige Antwort. Plötzlich hat jemand zu mir gesagt, ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber ich glaube nicht, dass er für meine Sünden gestorben ist, denn ich habe keine. Ich bin nicht verantwortlich für das. Gott hat mich so gemacht. Gott hat mich so gemacht. Er trägt die Verantwortung. Ist einfach, ja. Aber das ist auch eine sehr praktikable Lösung. Aber dann haben wir schon wieder begriffen. Dann denken wir, wir merken sofort, wir sagen es einfach, das heißt, diese Lösung geht nicht auf. Wir haben keine Antwort auf die Frage zum Beispiel der Vorherbestimmung, Vorhererwählung. Die haben wir nicht. Wir können das nicht theologisch als letztes klären und sagen, so ist. Mich freut es immer. Mich freuen die ungelösten Fragen in der Bibel. Weil daran eines sehr deutlich wird, sie ist nicht von Menschen ersonnen. Wenn Menschen das alles ersonnen hätten, die möchten immer, dass logisch aufgeht. Die möchten immer, dass logisch aufgeht. Ihr könnt jede andere Religion befragen, woher kommt das Böse? Die haben alle eine überzeugende Antwort. Es ist in der Regel ein zweiter Gott, der ist zuständig, damit es böse wird, und der andere Gott fürs Gute. Die Religionen, da gehen die Antworten glatt zu glatt auf. In der Bibel gehen sie nicht glatt zu glatt auf, sondern sie gehen nur so weit auf, dass das unüberbietbar deutlich ist. Gott will uns Menschen und will, dass wir gerettet werden, und in Jesus sind wir gerettet. Das ist klar. Aber viele andere bleiben offen. weil Gott der ganz andere ist. Dein Name werde geheiligt, das soll uns auch bewahren vor dem, dass wir alles erklären wollen. Das kann ich nicht und soll ich auch nicht, weil er, wie heißt es im Jesaja, meine Gedanken sind höher, dass Gott groß wird, höher als eure Gedanken. Ihr könnt die gar nicht begreifen. Herr, deine Gedanken sind mir zu wunderbar und zu groß, ich kann sie nicht begreifen. Ist das Herrliche, als Jünger Jesu kann ich mit offenen Fragen leben, aber in der geborgenen Liebe, ich gehöre zu ihm. Sonst gäbe es gar nichts für die Ewigkeit. In der Ewigkeit wird der Herr uns alle Fragen beantworten. Das dauert auch Ewigkeiten, so viel wie wir haben. Aber wird er alle beantworten. Im Himmel wird es aufgehen, aber nicht hier. Geheiligt werde dein Name, das heißt aber auch dann, ich soll, gerade weil ich aus diesem Staunen und der Anbetung lebe, den Namen Gottes nicht missbrauchen. Was heißt denn das Missbrauchen? Falsch gebrauchen. Du sollst nicht fluchen zum Beispiel. Wie versteigen wir uns oft, wenn unsere Ehre angegriffen wird? Da werden wir unheimlich sauer und wehren uns mit allen Mitteln. Wehren wir Christen uns eigentlich auch, wenn Gottes Ehre angegriffen wird? Wenn um uns herum geflucht wird? Ich mache Mut dazu, das ganz direkt zu sagen, du, das ist nicht recht. Betrieb oder wo das sonst geschieht. Nicht moralisch, sondern um Gottes Willen, dass dein Name geheiligt werde. Ich war lange Jahre Schiedsrichter im Handballsport, früher. Und da war immer einer drunter bei Handballspielen und der hat immer geflucht. Der Eugen, das habe ich schon gewusst, wenn das Spiel angefangen wurde, bei der ersten kitzlichen Situation, Sakrament! Das ist ja nun nicht so scharf, aber was ist Heiliges missbraucht? Dann ist er vom Platz geflogen. Es hat sich nicht gebessert. Und dann habe ich ihn mal beiseite genommen und gesagt, Eugen, du bist doch so ein guter Spieler. Jetzt mache ich dir einen Vorschlag. Ich verstehe, dass du so erregt bist, aber sag doch jedes Mal Sackzement. Das tut fast gleich. Du musst nichts umlernen. Und dein Frust geht ab. Und in Zukunft hat der Eugen immer nur geschrien, Sackzement! Das war dann sein Spitzname bis über 40. Jetzt kommt der Sackzement. Also es hat genutzt. Eigentlich mal eine ganz banale Frage. Wenn ich über die Mainlinie rauskomme, auch bei frommen Brüdern und halt an Bibelarbeiter so, und ich sage dann Grüß Gott, und schauen die mich ganz entsetzt an. Ich sage guten Tag oder was weiß ich. Wir sagen halt Grüß Gott. Darf man eigentlich so Grüß Gott sagen? Ist das recht? Ja, das frage ich ja. Ist das nicht den Namen Gottes gedankenlos missbraucht? Zumindest ist es wichtig, dass wir uns einmal bewusst machen, was wir sagen. Bei uns in Ruid, da gab es ein kleines Dorfviertel, so draußen am Brendlesberg, das hat man geheißen, die Ukraine. Da haben drei Kommunistenfamilien gewohnt. Das war halt Ukraine. So ist das in den Dörfern. Heute ist das nicht mehr, aber damals war das so. Und wenn dieser Oberkommunist, der war auch im Gemeinderat ein angesehener Mann, weil der ist für seine Prinzipien eingestanden. Aber wenn man dem begegnet ist und hat gesagt, grüß Gott, hat er immer klar und deutlich gesagt, guten Tag. Der hat gewusst, dass er das nicht gebraucht. Das hat mir schon als Bub imponiert. Die von der Ukraine haben guten Tag gesagt. Wenn wir uns bewusst machen, was wir tun, wenn ich zu jemandem Grüß Gott sage, dann meine ich den ganzen Satz, ich wünsche dir, dass Gott dich grüßt, dass er dir Gutes tut. Ich wünsche dir Gottes Segen, dann ist es in Ordnung. Ich muss mir das nicht jedes Mal bewusst machen. Aber wenn ich aus diesem Grund heraus bewusst Grüß Gott sage, dann ist das manchmal sogar ein Zeugnis heute. Wird immer mehr. Nur, dass wir es nicht ganz gedankenlos tun, dass wir es einmal durchdenken, warum sage ich Grüß Gott? Weil ich das wirklich meine. Ich meine, Gott grüße dich. Ich mache das auch, wenn ich zum Beispiel ausländischen Mitbürgern begegne, sage ich das bewusst, Grüß Gott. Und ich freue mich, dass ich jetzt manches Mal den Gruß so zurückbekomme. Grüß Gott. Der denkt sich was dabei, da haben sich auch schon Gespräche ergeben.
Ich habe es auch mal gesagt, derjenige zu mir gesagt, wenn ich ihn sehe, dann grüße ich ihn.
Wenn ich ihn sehe, dann grüße ich ihn. Das ist dann von ihm den Namen Gottes vergeblich geführt. Aber wir sollten uns bewusst machen, geheiligt werde dein Name. Wir wollen deinen Namen bewusst gebrauchen. Und wir wollen dich darin ehren, du der ganz andere. Ich lasse jetzt einmal die Bitte, die zweite weg und gehe gleich zur dritten Bitte. Dein Wille geschehe, weil das schließt jetzt da direkt an. Dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe. Wo kommt denn diese Bitte vor? In der schwersten Stunde Jesu. Dein Wille geschehe. Haben wir uns das schon einmal bewusst gemacht? Wir haben das kürzlich auch an den Psalmen uns bewusst gemacht. Jesus betet fast an der Grenze des Ungehorsams. Vater, wenn's möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Darum sagt der Hebräerbrief, er hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Das war die tiefste Stunde des Gottessohnes. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Er fing an zu zittern und zu zagen. Und dann hat er gebetet, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Auch in dieser schwersten Stunde ist die Liebesverbindung zwischen Vater und Sohn nicht abgerissen. Gottes Wille. Gottes Wille ist Liebeswille. 1. Timotheus 2, Vers 4, was steht dort? Gott will, jetzt was will er? Dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dein Wille geschehe, ist deshalb eigentlich eine missionarische Bitte. Ich will das weitersagen, ich will dafür nützlich sein, dass andere Menschen erkennen, Gott will, dass du gerettet wirst. Er ruft dich. Ich sage das weiter. Wir dürfen Mitwirker am Willen Gottes sein. Das ist das große Vorrecht der Christen. Wenn ich sage, Gottes Wille ist Liebeswille, wie geht denn das zusammen? Wir haben jetzt Zwei schwierige Fragen. Liebe und Gericht. Es gibt doch biblisch eindeutig ein Gericht. Was ist denn das mit der Liebe? Vertragen sich Liebe und Gericht? Geht das zusammen? Aber er ist die Liebe. Bitte? Gericht als Heimsuchung jetzt in dieser Zeit. Ja, aber jetzt rede ich mal betont vom Endgericht, wo selbst der so Liebe Jesus sagt, und sie werden geworfen in den feurigen See, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Das sagen ja nicht wir, das sagt der liebe Jesus. Wie geht das zusammen? Wie gehören biblisch Liebe und Gericht zusammen?
Zuerst einmal nach 2. Korinther 5, dass Gott hat sein Gericht an Jesus vollzogen, am Kreuz. Ja, und jetzt, wer dieses Gericht im Glauben annimmt, wird nicht mehr gerichtet. Wenn er aber jetzt im Glauben und in Gehorsamkeit das nicht annimmt, so wird das Gericht Gottes auf ihm ruhen. Ja?
Das ist ganz bestimmt eine der entscheidenden biblischen Linien. Wir sagen den Satz, der gehört jetzt zu dem dazu, Liebe und Gericht. In dieser Zeit der Gnade ist das Endgericht ausgesetzt. Wer das anders sieht, der versteht die Bibel nicht. Jesaja 53, Vers 5. Die Strafe liegt auf ihm. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist schon gerichtet. Er ist dem Gericht entnommen. Wir als wiedergeborene Christen, wer an Jesus Christus glaubt, kommt nicht in ein Endgericht. Wohin kommt er dann? In ein Preisgericht. Das heißt, der Herr wird zu dem, was er schon uns geschenkt hat, an Gaben, noch ein Übriges in der Ewigkeit hinzutun. Das ist kein Leistungsgericht, das ist ein Gnadengericht. Das andere aber gilt, es gibt grundsätzlich ein Gericht, denn wir Menschen, jetzt reden wir von allen Menschen, wir Menschen sind Gott seinen Zorn wert. Ganz wichtiger Satz. Der Mensch ist Gott seinen Zorn wert. Das ist die Mitseite der Liebe. Wenn ich jemanden liebe, wirklich liebe, dann kann ich auch zornig über ihn werden. Wenn mir jemand schnupp ist, dann kann der machen, was ich will, was er will, dann sagst du, kratz mich doch nicht. Ist mir doch egal. Mir doch egal. Weil Gott uns Menschen liebt, darum sind wir ihm seinen Zorn wert. Dass es ein Gericht Gottes gibt, das bezeugt den Wert des Menschen. Ist nicht beliebig. Denn Liebe gibt immer Freiwilligkeit. Macht nicht abhängig. Gott hätte das ganz anders machen können. Schon im Paradies, sagt er, du kannst essen von allen Bäumen, aber von dem Baum sollst du nicht essen. Warum sagt er das? Sind alle Antworten richtig, aber die zielen alle auf eines hin, nicht nur den Gehorsam, sondern er will. Bitte? Er prüft unsere Liebe. Weil wenn ich ihn liebe, dann ist es selbstverständlich. Ist es selbstverständlich. Dann tue ich das, was er will. Liebe braucht und gibt Freiwilligkeit, das tut Gott. Also erster Satz, Zur Zeit der Gnade ist das Gericht ausgesetzt. Zweiter Satz, wir Menschen sind Gott seinen Zorn wert. Dritter Satz, wir haben vor Gott einen unendlichen Wert. Darum beurteilt er auch. Vierter Satz, der Maßstab des Gerichtes ist vorher bekannt. Weiß jeder. Weiß jeder, nach was wird das Gericht vollzogen? Bitte? Nachdem er gewandelt hat bei Leibesleben. Der entscheidende Maßstab im Gericht heißt, hast du Jesus vertraut? Vater, der gehört mir. Das ist der Maßstab im Gericht. Zunächst nicht meine Werke, sondern mein Glaube, dass ich Jesus vertraue. Das entlastet ungeheuer. Das entlastet ungeheuer. Und für den anderen, da wird ein unerbittliches Gericht nach seinen Werken ergehen. Er hat ja nicht geglaubt. Der Maßstab ist vorher bekannt. Es gibt biblisch tatsächlich ein ewiges Verlorensein. Das sagt die Bibel. Wobei ich möchte das jetzt ausdrücklich so sagen, viele, zum Beispiel auch ein Michael Hahn, hat diesen Gedanken aufgegriffen und hat gesagt, kann es eigentlich so sein, dass für zeitliche Sünden ewige Strafe ist? Das geht doch nicht zusammen. Ich denke, dass Hahn hier eine sehr, sehr wesentliche Frage gestellt hat. Dass aber von der biblischen Linie zunächst einmal diese Frage offen bleiben muss. Ich würde mich aber nicht wundern, sondern ich würde mit Staunen und mit Loben in der Ewigkeit, wenn dieses ewige Gericht nach Äonen zur Läuterung führen würde. Ich möchte es ausdrücklich sagen. Als junger Bursch habe ich mal einem älteren Bruder gesagt, wann hat es denn überhaupt für einen Sinn, wenn ihr doch dann manchmal von Wiederbringung und Allversöhnung redet? Und dann hat er mich nur angeschaut und hat gesagt, aber bedenke die Äonen des Verlorenseins. Ich würde es einmal so stehen lassen. Es heißt für ewig und das werden wir dann in der Ewigkeit erleben, was Gott unter ewig verloren sein versteht. Ich möchte das offen lassen, dass wir nicht das letzte Urteil fällen. Aber biblisch ist die Linie klar, wer nicht glaubt, geht ewig verloren, wird in Äonen verloren sein. Was Gott nach Äonen, wenn es da Zeit gibt, macht, das lassen wir offen. Das enthebt uns nicht der Dringlichkeit der Einladung zur Rettung. Liebe und Gericht gehören zusammen wie zwei Seiten einer Münze. Liebe ohne Zorn gibt es nicht. Ich muss immer wieder mich an das Beispiel erinnern, das kennt jeder. So haben wir es erlebt als Kinder. Wir waren 6 Kinder zu Hause und da ist manchmal hoch hergegangen, besonders wenn die Freunde noch so dabei waren. Dann hatten wir mal richtig etwas gebosket und dann kam die Mutter und hat meinen Bruder und mich, wir waren da bei dieser Clique dabei, die hat uns genommen und eins richtig hinter die Ohren gegeben. Und dann nachher sind wir beide vereint zu ihr gegangen und gesagt, das war jetzt ungerecht. Da waren doch nicht nur wir zwei dabei, da waren nochmal 3 dabei. Dann hat sie gesagt, das ist mir eigentlich egal, die eigenen Kinder sind mir wichtig, die Fremden gehen mich nichts an. Genauso ist es bei Gott. Weil wir seine Geschöpfe sind, sind wir ihm seinen Zorn wert. Zweiter Gedanke bei diesem Dein Wille geschehe. Wie ist das? Jetzt kommen wir an diese schwierige Frage Gottes Heilswille und all das Böse in dieser Welt. Wie geht denn das zusammen? Ich denke, wir könnten noch ein Stück weiterkommen wie das, was ich vorher gesagt habe. Es gibt offene Fragen. Wir müssen in diese Frage noch tiefer einsteigen. Wenn ich bitte, dein Wille geschehe, dann darf ich doch auch und muss ich fragen, wo war Gott am 11. September 2001? Wo war er da? Der liebende Gott. Indem dass da diese furchtbare Terrorattacke war. Wo war Gott? Es wäre ihm doch ein winziges gewesen. Winziges gewesen, das abzuwenden. Wo war Gott? Was sagt ihr? Jetzt bleiben wir mal beim 11. September.
Das möchte ich so sagen, dass Gott hat uns Gebote gegeben. Und wenn das zum Beispiel heißt, du sollst nicht töten, aber der Mensch tötet, dann ist er eigentlich mehr nicht der Gott, sondern der Mensch, weil er eben die Gebote des Herrn nicht tut. Und weil der Gott in seinem Leben auch lässt, den Menschen tun, was sie wollen. Und wir wissen ganz genau, was es steht geschrieben, denn das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Das ist das.
Also können wir so sagen, Gott hat am 11. September zugesehen, weil der Mensch böse ist und ließ ihn einfach sein Böses ausführen. Er hat nicht eingegriffen. Deswegen spitze ich es ja zu auf diesen 11. September noch. Aber die andere Frage, da haben wir schon eine gewisse Richtung, ja?
Im Versweis bricht das böse Schutzzeitspiel. Gottes Gnade schadet es nicht viel. Wenn erst die Tag jetzt vom Mann von Amerika, was da ein Aufbruch ist in die Kirche von Amerika und für eine Suche nach Wahrheit seit dem 11. September. Und das ist ganz viel zum Glauben.
Das steht jetzt unter der Überschrift, das erleben wir oft. Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es, gut zu machen und hat es gut gemacht. Aber das hilft nun zunächst den Angehörigen der 3000, die da sinnlos, so sagen wir, gestorben sind, ja nicht viel. Deswegen bleibt die Frage immer noch da. Ich würde es einmal so auflisten mit den Antworten. Wo war Gott am 11. September 2001? Erstens, dieser Satz muss am Anfang stehen, wir können nicht alles erklären, denn Gott ist Gott. Zweitens, Jesus gibt uns eine Richtung, wo Gott ist, was er tut. Matthäus 13, ab Vers 24, dieses Gleichnis. Der Sämann sät guten Samen. In der Nacht kommt der Feind und sät Unkraut dazwischen. Der Böse wird da ausdrücklich gesagt. Jetzt sieht der Bauer mit seinen Knechten, dass da beides wächst. Und die Knechte sagen, lass uns ausreißen. Und der Herr sagt was? Lass beides wachsen bis zur Ernte. Es gibt eine staunende Geduld Gottes mit dem Bösen. Gott lässt auch dem Bösen Zeit zur Entfaltung. Das ist ein schwieriger Satz. Lass beides wachsen bis zur Ernte. Gott gibt selbst dem Bösen in seiner unendlichen Geduld Zeit. Jesus nennt den Bösen, den Satan, das ist unser dritter Satz, Herr dieser Welt. Herr dieser Welt. Der Satan hat Macht. dass wir das so sehen. So sagt es die Bibel. Herr dieser Welt, er hat Macht. Er kann in einen Menschen hineingehen, ihn greifen, der 3 Jahre Tag für Tag mit Jesus war. Den Judas. Und jetzt wird etwas sehr deutlich. Der Satan hat Macht. Er hat nur so viel Macht, wie du ihm einräumst. Nie unbewusst. Nur so viel Macht, wie ein Mensch ihm einräumst. Und ich räume ihm, wie räume ich dem Satan Macht ein? Wie räume ich es ihm ein? Indem ich das Seine tue, indem ich sündige. Da kriegt er Macht über mich. Ich räume dem Satan Macht ein, wenn ich diese Wege, die die Bibel, die Gott sagt, klar, das ist nicht richtig. Wenn ich diese Wege beschreite, da räume ich dem Satan Macht ein, du sollst nicht zu einem Wahrsager gehen. Wer das tut, der räumt dem Satan Macht ein. Es gibt keinen Menschen, der unbewusst okkult belastet ist. Das kann nicht sein. Sondern okkulte oder gar dämonische Belastung haben eine bewusste Wurzel. Ich kann mich nicht herausreden und sagen, ja, es war von der Oma her oder so. Es gibt Familien, wo okkulte Linien laufen, aber dann muss ich bewusst mit dabei sein. Und bewusst bin ich dabei. Ich habe das kürzlich erlebt in einem Gespräch, eine junge Frau, die sagt, ich bin okkult belastet. Und es war so, im Gespräch hat sich das verdichtet. Und ich habe gesagt, sie hat gesagt, ich weiß überhaupt nicht, woher. Ich habe nie etwas getan. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Lass uns gemeinsam noch einmal überlegen, das durchgehen. Und dann kam sie drauf, ja, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie damals, als ich ein kleines Mädchen war, mit mir zu einer Besprecherin gegangen ist bei einer schweren Krankheit. Ab dem Augenblick hat sie jetzt gewusst, dass in ihrem Leben da ein anderer Einfluss da war und sie hat nicht abgesagt. Das meine ich, bis an diese Grenzfälle. Aber es kann niemand sagen, ich bin okkult belastet. Es kam so aus der Luft. Nein, da muss ich zustimmen. Zustimmen. Es wird in unseren Kreisen zu schnell und zu viel von okkulter oder dämonischer Belastung gesprochen. Satan hat so viel Macht, wie ihm ein Mensch einräumt. Satan hat so viel Macht, wie Gott zulässt. Denkt ihr an den Hiob. Du darfst, und dann sagt er, du darfst alles antasten, bis hin zu seiner Gesundheit. Merkt ihr die Parallele zu dem 11. September? Ich möchte es jetzt nicht als Antwort verstehen, nur die Linie ist mir aufgegangen. Das Haus stürzt zusammen und die 7 Söhne und die 7 Töchter des Hiob sterben. Sinnloser Tod bei einer, was war es, ne? Geburtstagsfeier, gell? Des Ältesten oder so. Gott lässt sehr viel zu, er lässt dem Satan sehr viel Macht, aber er setzt ihm Grenzen. Er setzt ihm Grenzen, sein Leben tastet nicht an. Und das Dritte, der Satan hat Macht, aber er hat nur Macht auf Zeit. Das ist ein herrlicher Satz, denn er weiß, dass er wenig Zeit hat. Jetzt sage ich noch einmal so, wo war Gott an dem 11. September 2001? Gott war auf seinem Thron und hat, jetzt mache ich es ganz menschlich, geweint. Geweint, was in dieser bösen Welt möglich ist, weil er Menschen die Freiheit lässt zum Bösen. Da hat Gott geweint. Wir wissen das aus dieser Stelle, müsst ihr euch merken, Lukas 19, ab Vers 41. Als Jesus Jerusalem sieht vom Ölberg aus, Jerusalem diese gottfeindliche, Jesusfeindliche Stadt. Was macht er da? Er ballt nicht die Faust, sondern er weinte. Jerusalem. Da ist Gott. Und jetzt kommen wir, Martin, auf diese Linie. Auch was noch so böse daherkommt, Gott wandelt immer noch in Segen. Gott wandelt immer noch in Segen. Was böse scheint, ist gut gemeint. Noch ein Schlussgedanke zu dem. Das Schlimmste, ja, das wir annehmen, ist, dass so viele gestorben sind, was da geschehen ist. Dass diese Türme zusammengebrochen sind, ist ein Geldschaden, aber dass da über 3000 Menschen das Leben verloren haben. Wie sehen wir Christen denn den Tod? Wie sehen wir Christen den Tod? Der Tod wird in der Regel begriffen, ich sage jetzt einmal so, als der Super-GAU. Wisst ihr, was das heißt? GAU. Größter anzunehmender Unfall. In jedem Atomkraftwerk liegen Pläne für den Super-GAU. Den größten anzunehmenden Unfall. Dass man sofort eingreifen könnte. Für uns, jetzt sage ich für uns Menschen, auch für uns Christen oft, ist der Tod der GAU, der größte anzunehmende Unfall. Das stimmt aber biblisch nicht. Der Tod ist für uns Christen der GAG, das größte anzunehmende Glück. Könnt ihr euch das merken? Das kann man so gut behalten. Nicht der GAU, sondern der GAG. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei dem Paul, so hat es mir der Reinhold berichtet, als er die Woche vor seinem Tod, da war er noch so in allem verhaftet. Und dann hat ihn Jesus immer mehr losgemacht. Und die letzten beiden Tage seines Lebens war in einem ganz großen Frieden und hat dann bewusst gesagt, Brüder, jetzt lasst uns miteinander das Abendmahl feiern. Es ist für mich jetzt Vorfeier, bis ich ihn wirklich sehe. So kann ein Paulus sagen, ich habe Lust abzuscheiden. Es kommt auch für uns Christen ganz grundsätzlich an diese Stelle, wo wir das fragen und für uns einmal begreifen, ist in meinem Leben der Tod der GAU, der größte anzunehmende Unfall, oder freue ich mich auf den GAG, das größte anzunehmende Glück? Ich hatte einen Konfirmanden, 13 Jahre alt, war immer so müde. Nach einiger Zeit habe ich mal zu den Eltern gesagt, er wird ganz phlegmatisch, ihr müsstet mal ihn untersuchen lassen. Sie haben ihn untersuchen lassen, Diagnose des Arztes Leukämie in seiner schnellst fortschreitenden Form. Er lag dann zu Hause, es waren im Ganzen nicht mal 8 Wochen. Und an einem Tag, das ist mir unvergesslich, standen wir um sein Bett und seine Mutter hat geweint und hat gesagt, was weinst du? Ihr sagt doch immer zu mir, wir werden heimkommen und bei Jesus sein. Dann darf ich doch das jetzt. Noch keine 14 Jahre alt. Der Herr hat ihn zubereitet. Was für uns der GAU war, war für ihn das GAG. Es war eine bewegende Beerdigung. Ich habe noch nie einen Konfirmandenjahrgang unterrichtet, der so bewusst gewusst hat und begriffen hat, was Grundlage eines Lebens ist, wie damals, als der, ich glaube Martin hieß er schon viele Jahre her, gestorben ist, als wir da am Grab standen. Das gehört mit dazu, zu dem. Das sind die Linien, wenn wir beten, wie Jesus uns lehrt, dein Wille geschehe. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann betet so, so wollen wir beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.